Und nun kommen wir zum Wort Gottes für den heutigen Sonntag, Gottesdienst 1. Thessalonicher 5. Ich habe mich auf die ersten drei Verse, Verse 12 bis 14, beschränkt. Da steckt schon reichlich Material drin. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 14. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Und achtet sie überaus wert in Liebe um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen. Soweit. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, dieser Abschnitt besteht aus einer Fülle von Ermahnungen. Das geht so ganz munter weiter bis mindestens Vers 22. Ein Ausleger hat dazu vor Jahren schon festgestellt, in diesem Text regnet es Ermahnungen. Da spannt mancher seinen inneren Schirm auf, damit er nicht zu viel abbekommt. Wer lässt sich schon gerne ermahnen? Aber Heiligung, geistliches Wachsen und Reifen geht ohne Ermahnungen nicht. Und ein ermutigendes und gesegnetes Miteinander auf die Dauer auch nicht. Ganz bewusst habe ich, wie ihr seht, als Thema gewählt, vom ermutigenden Miteinander in der Gemeinde. Die Ermahnungen und Ordnungen Gottes dienen ja nicht dazu, die Schönheit des Lebens zu gefährden und uns die Freude am Leben zu nehmen. Ganz im Gegenteil, sie sind Hilfen und Anleitungen zu einem gesegneten und erfüllten Leben. Nur in dem Maß, wie wir uns von Gottes Geist und seinen Ordnungen leiten lassen, werden wir uns langfristig als Geschwister in der Gemeinde nicht gegenseitig auf den Keks gehen, sondern einander zur Freude und zur Ermutigung da sein. Ich denke, wie wichtig diese Aussage und Erkenntnis ist, das merken wir wahrscheinlich fast jedes Zusammenkommen. Irgendwo hat doch jeder von uns so seine kleinen Häkchen, wo es am anderen mal stupft und reibt. Und da wissen wir, wie wichtig es ist, dass wir den Heiligen Geist an diesen kleinen Häkchen unseres Wesens arbeiten lassen, damit wir uns gegenseitig weiter in Liebe begleiten und tragen können und uns eben nicht gegenseitig auf die Nerven gehen. Also, geschwisterliches, ermutigendes Miteinander kann auf Dauer nur da gelingen, wo jeder Einzelne, der zur Gemeinde gehört, sich vom Geist Gottes leiten, korrigieren, zurechtbringen lässt. Angefangen vom Pastor, zu jedem anderen Gemeindeglied auch. Als Lesung haben wir Psalm 133 gehört. Wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, da ist von den Brüdern die Rede, aber da sind in der Bibel ja meistens die Schwestern mit gemeint. Wenn also Geschwister einträchtig beieinander wohnen, in Frieden, in Liebe, in Wahrhaftigkeit, dann ist das überfließender Segen. Psalm 133 gebraucht das Bild, das ist wie Öl, das zum Salben aufs Haupt gegossen wird. Aber es ist so viel, es fließt in seiner Fülle über das Haupthaar hinunter bis in den Bart und selbst der Bart kann es nicht halten, es fließt den Hals hinunter bis in die Kleidung. Es ist das Bild einer nicht aufzuhaltenden Fülle von Segen. Wie der Tau, der vom Himmel herabfällt auf die Berge Zions, denn da selbst verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich. Zu einem solchen Leben hat uns Jesus berufen. So überströmend reich soll unser Leben und auch unser Miteinander in der Gemeinde sein. Und dazu sollen uns die Ermahnungen des Wortes Gottes helfen. Diese Ermahnungen beginnen mit dem Blick auf die leitenden Brüder. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Wir sehen zum einen geschichtlich, leitende Brüder gab es in der Gemeinde Jesu von Anfang an. Der erste Thessalonicher Brief, den wir hier vor uns haben, datiert ums Jahr 50. Paulus schrieb ihn nur wenige Monate, nachdem die Gemeinde in Thessalonich durch seinen Dienst entstanden war, wo keine klar geregelte Leitung ist, macht sich Chaos breit und die Willkürherrschaft der Unberufenen. Ich weise immer wieder darauf hin, es wäre ein Irrtum zu meinen, es ginge irgendwo ohne Leitung. Ich wage zu behaupten, es gibt keine Gruppe von 2, 3 oder mehr Menschen, wo keine Leitung stattfindet. Entweder wurde Leitung bewusst in bestimmte Hände gelegt oder es übernimmt jemand die Leitung, ob der dann dafür geeignet oder berufen ist oder nicht. Könnt ihr in jedem Verein, in jeder Familie, in jeder Ehe, überall sehen. Wo keine klar geregelte Leitung ist, macht sich Chaos breit und die Willkürherrschaft der Unberufenen. Zum anderen sehen wir, die Anerkennung geistlicher Leitung war von Anfang an nicht unproblematisch. Es gab und gibt immer Menschen, die sich schwer tun, sich unterzuordnen und Leitung anzuerkennen. Wenn es nicht damals in Thessalonich schon ein Problem gewesen wäre, hätte Paulus darüber nichts geschrieben. Aus der Tatsache, dass er schreibt, können wir mit Sicherheit zurückschließen, es gab auch in Thessalonich Leute, die sich schwer getan haben, die leidenden Brüder als solche anzuerkennen. Dabei ist der Dienst der leitenden Brüder ein aufreibender und mühevoller. Die Formulierung, die unter euch arbeiten, so übersetzen sowohl Luther als auch die Elberfelder, ist viel zu schwach übersetzt. Wörtlich heißt es, der Begriff, der da im Griechischen steht, müde werden, sich erschöpfen, sich plagen und abmühen. Paulus redet also von Mühsal und Beschwerde, von einem sich aufopfernden Abplagen eines jeden, der dieses Amt recht wahrnimmt. Das betrifft nicht in erster Linie die Menge der Arbeit, das betrifft vielmehr die Verantwortlichkeit. Wer leitet, hat Autorität. Autorität kann recht gebraucht werden zum Wohl der Gemeinde. Autorität kann aber auch missbraucht werden. Auch leitende Brüder, ich sage gelegentlich scherzhaft, auch ich, können sich irren. Scherz war nicht, dass auch ich mich irren kann, sondern ihr versteht es recht. Die Menschen der Gemeinde sind ihnen geistlich anvertraut. Das bringt eine riesengroße Verantwortung mit sich. Wie viele und wie schwere Verletzungen können entstehen, wenn geistliche Leitung versagt? Wenn das seelsorgerliche Feingefühl fehlt? Wenn schwierige Entscheidungen nicht transparent kommuniziert werden und die Gemeinde sie deshalb nicht nachvollziehen und mittragen kann und Vertrauen beschädigt wird? Aber auch welch schwerer Schaden für die Gemeinde kann entstehen, wenn zur rechten Zeit das nötige klare Wort fehlt, die wegweisende Entscheidung, die Fehlentwicklungen Einhalt gebietet. Gerade bei schwierigen Entscheidungen lastet die Verantwortung schwer auf den leitenden Brüdern, wenn sie ihr Amt gewissenhaft wahrnehmen. Mich hat mein Dienst als Pastor und Pfarrer unzählige schlaflose Stunden gekostet in den letzten 30 Jahren im Ringen um die rechten Entscheidungen. Gerade wenn man nicht mit dem Strom schwimmt, wenn man nicht tut, was alle tun, weil man Zweifel hat, ob das biblisch richtig ist. In all diesen schwierigen Entscheidungen stehen die leitenden Brüder der Gemeinde vor. Das ist der nächste Begriff, vorstehen. Das ist zunächst ganz wörtlich die Erstbedeutung des Wortes im Sinne von vorstehen und leiten. Aber der griechische Begriff hat dann auch gleich die Zweitbedeutung, sich um etwas kümmern. Es geht beim Vorstehen nicht um Herrschaft, sondern um Fürsorge, Schutz und Hilfe. Mir stand bei der Vorbereitung das Bild einer Herde von Moschusochsen vor Augen. Nicht, dass ich die leitenden Brüder dieser Gemeinde mit einem Ochsen vergleichen wollte. Aber was zeichnet eine Herde von Moschusochsen aus? Vielleicht habt ihr es schon mal in Tierfilmen gesehen. Was passiert, wenn Feinde sich nähern? Ein Rudel Wölfe. beispielsweise. Dann drängen die alten Tiere, die Erwachsenen, die Starken, die Jungen und Schwachen in die Mitte und sie bilden einen Kreis. Die erwachsenen, starken Tiere stehen außen mit gesenkten Köpfen, mit drohenden Hörnern in der ersten Reihe und bilden einen Schutzwall um die Schwachen. Die leitenden Brüder haben einen geistlichen Schutzwall, um die Gemeinde zu bilden. Sie zuallererst haben die Aufgabe, möglichst jeden Schaden von der Gemeinde fernzuhalten. Das ist die wichtigste Aufgabe ihres Vorstehens. Ich dachte an diesem Bild der Moschusochsenherde, sieht man dieses Vorstehen in seinem fürsorgenden, bewahrenden Sinn ganz anschaulich. Dazu gehört dann auch das Zurechtweisen innerhalb der Gemeinde. Ich sage ja immer wieder, eine wirkliche Gefahr droht der Gemeinde Jesu niemals von außen. Ernste Gefahr droht der Gemeinde Jesu immer nur von innen. Und deshalb benötigt die Gemeinde auch die Zurechtweisung. Der griechische Begriff ist wörtlich übersetzt ganz nah an unserer Formulierung, jemandem den Kopf zurechtsetzen. So könnte man es eigentlich praktisch wörtlich übersetzen. Den Sinn zurechtrücken. Das heißt, dieser Begriff bezeichnet eine Kurskorrektur, die durchaus schmerzhaft sein kann. Denn den Kopf zurechtgesetzt bekommen, das lässt keiner gerne mit sich machen. Da neigt jeder dazu, erstmal aufzubegehren. Das ist deshalb der schwerste und der undankbarste Dienst, den die leitenden Brüder haben. Und wir verstehen da auch, warum die Mahnung erkennt den Dienst der leitenden Brüder an sein muss. Dabei, wenn wir uns diesen Vers 12 genau anschauen, da fällt uns an dieser Ermahnung etwas auf. Sie ist zumindest formal gar keine Ermahnung, sondern eine Bitte. Wir bitten euch, Brüder. Und die Schwestern sind an dieser Stelle wieder sinngemäß eingeschlossen. Eine Bitte an die Gemeinde, an die Brüder und Schwestern der Gemeinde. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum formuliert Paulus das als Bitte und nicht als Mahnung und Gebot? Er hätte auch sagen können, ich gebiete euch. Tut er an anderen Stellen auch. Hier aber nicht. Das griechische Wort für bitten heißt in seiner Erstbedeutung sogar noch nicht einmal bitten, sondern fragen. Wir können also übersetzen, dass Paulus schreibt, wir fragen an, ob ihr euch freundlicherweise so verhalten könntet. Es ist eine ganz zurückhaltende Formulierung, die Paulus gebraucht. Weil es entscheidend ist, dass der Dienst der leitenden Brüder von der Liebe und vom Vertrauen der Gemeinde getragen wird. Und beides, Liebe und Vertrauen, kann man nicht wirklich gebieten. Beides sind zarte Pflänzchen, die mit sanfter Hand gepflegt sein wollen. Man spürt in der Formulierung die sanfte Hand des Apostels Paulus. Paulus verbindet mit dieser Bitte um Anerkennung eine zweite, die gehört ja noch mit dazu. Achtet sie überaus wert in Liebe um ihres Werkes willen. Paulus wirbt also um Anerkennung und Liebe für die leidenden Brüder. Er wirbt dabei um eine ganz besondere Liebe. Das gleiche Wort gebraucht er in Kapitel 3, Vers 10, wo er seine über alle Maßen hinausgehende Sehnsucht benennt, die Geschwister in Thessalonich wiederzusehen. Und wir haben dieses Wort ganz bekannt in einem anderen, das bestimmt jeder von uns im Kopf hat, Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken. Das ist eine ganz große Verheißung im Blick auf unser Gebet. Wir haben einen Herrn, von dem wir wissen, wenn wir zu ihm kommen im Gebet, dann tut er über alle Maßen hinaus. Und da steht das gleiche griechische Wort wie hier. Überaus wert achten. Ich habe es auch in der Bibelstunde schon mal erzählt, das Wort ist für sich ein Phänomen, denn schon das Grundwort heißt überströmend. Also mehr, als man eigentlich fassen und halten kann, überströmend. Und dann setzt Paulus vor dieses Wort, das in sich schon überströmend heißt, also schon Überfluss in Fülle beschreibt, setzt Paulus noch zwei Vorsilben davor, die das Über nochmal betonen. Also überströmend. Im Deutschen kann man es gar nicht richtig wiedergeben. Hyperwahnsinnsmäßig soll die Gemeinde ihre leidenden Brüder in Liebe achten. Dabei ist das griechische Wort verachten auffällig. Denn auch das heißt in seiner Erstbedeutung gar nicht achten, sondern führen und leiten. Ich habe gestutzt, als ich es nachgeschlagen habe und gesehen habe, was die eigentliche Bedeutung ist, und habe mich gefragt, was will uns Gottes Wort sagen, indem es dieses Wort an dieser Stelle mit dieser Bedeutung gebraucht. Ich denke, das Wort achten gibt nicht die feine Wechselbeziehung wieder, die Paulus hier beschreiben will zwischen dem Dienst der leidenden Brüder und der Gemeinde. Denn jetzt leitet, wenn wir dieses Wort ernst nehmen, wörtlich nehmen, auf einmal die Gemeinde ihre leidenden Brüder. Das Wort verachten, wie gesagt, heißt in seiner Erstbedeutung führen und leiten. Die Gemeinde soll die leidenden Brüder in Liebe leiten. Wie haben wir das zu verstehen? Indem die Gemeinde die leidenden Brüder dieser hyperwahnsinnsmäßigen Liebe wertachtet und die Brüder von dieser Liebe getragen sind, ermutigt die Gemeinde sie, weiter unerschrocken, mutig und geradlinig im Herrn ihren Dienst zu tun. So geht nun die Gemeinde ihrerseits den leidenden Brüdern in Liebe als Wegbereiter voraus. Sie rollt gewissermaßen den roten Teppich der Liebe vor ihnen aus, auf dem sie gehen, um im Herrn der Gemeinde auch in Zukunft recht vorzustehen. Der Ausleger Adolf Schlatter schrieb schon vor rund 100 Jahren dazu, Paulus hat alle in der Gemeinde füreinander verantwortlich gemacht. Nicht nur die leidenden Brüder tragen Verantwortung für die Brüder und Schwestern der Gemeinde, auch alle Geschwister der Gemeinde tragen geistlich Verantwortung für die leidenden Brüder. Alle sind füreinander da. Und er hat allen die Fürsorge füreinander aufgelegt. Und noch ganz wichtig, Schlatter sagt weiter, nicht die, die der Gemeinde vorstehen haben, sich die Ehre zu verschaffen, sondern die Gemeinde hat sie ihnen zu geben. Wie bei den biblischen Mahnungen für die Ehe, so ist auch hier die wichtige Frage, an wen richtet sich welche Mahnung? Die Mahnung an die Frauen heißt nicht, sorgt dafür, dass eure Männer euch lieben. Fordert das von ihnen ein. Die Mahnung an die Frauen heißt, ordnet euch unter. Und die Mahnung an die Männer heißt nicht, sorgt dafür, dass eure Frauen sich schön brav unterordnen. Ich habe viele Ehegespräche geführt, Seelsorgegespräche, wo ich den Männern auf diese Tatsache hinweisen musste. Christliche Männer neigen dazu, dieses Wort, das der Herr an die Frauen richtet, für sich in Anspruch zu nehmen, uns von ihren Frauen einzuordnen, einzufordern. Ich muss immer wieder sagen, geht nicht. Falsche Adresse. Es ist nicht die Mahnung an die Brüder, an die Männer. Es ist die Mahnung an die Frauen. Ordnet euch unter. Die Mahnung an die Männer heißt, liebt eure Frauen. Und so heißt auch hier die Mahnung an die leidenden Brüder nicht, sorgt dafür, dass die Gemeinde euch anerkennt, fordert das von der Gemeinde ein. Nein, das ist die Mahnung an die Gemeinde. Wenn die Gemeinde dieser Mahnung nachkommt, dann stärkt sie damit die leidenden Brüder in ihrem Dienst. Wenn die Gemeinde dieser Mahnung nicht nachkommt, befreit das die leidenden Brüder trotzdem nicht von ihrer Verpflichtung. Umgekehrt auch nicht. Denn die Versäumnisse des einen entschuldigen nie die Versäumnisse des anderen. In der Gemeinde nicht und in der Ehe nicht. Diesen Gedankengang über die leidenden Brüder schließt Paulus dann mit der Mahnung, haltet Frieden untereinander. Einer hasst das wie die Pest, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Satan. Er hat keine Freude daran, wenn in der Gemeinde der Segen Gottes überfließt, wie wir es in Psalm 133 gehört haben. Er will den Segen Gottes aufhalten und deshalb will er den Frieden in der Gemeinde mit aller Gewalt zerstören. Wo er nur kann, greift er an und stiftet Unruhe. Viele wissen es, ich bete deshalb seit Jahren täglich für unsere Gemeinde, Herr, sei du selber eine feurige Mauer, Schutz und Schild um unsere Gemeinde. Und ich bete ebenso täglich, dass der Herr Frieden, Liebe, Einmütigkeit und Wahrhaftigkeit in der Gemeinde bewahrt. Nur er kann das tun und an jedem von uns dieses Werk auch tagtäglich vollbringen und ein Schutzwall sein um uns herum. Wie gesagt, überraschend ist, dass solche Ermahnungen schon im ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki zu finden sind. Denn diese Gemeinde war eine ausgesprochene Vorbildgemeinde. Paulus schreibt in Kapitel 1, Verse 7 und 8, ihr seid Vorbilder geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Griechenland. Und weiter, nicht allein in Mazedonien und Griechenland, sondern auch an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Wir sehen die reine, die vollkommene Gemeinde, wo es keine Probleme gab. Die gab es noch nie, von Anfang an nicht. Die wird es erst einmal im Himmel bei Jesus geben. Von Anfang an gab es in den Gemeinden Geschwister und auch Eingeschlichene, die Gottes Ordnungen in Frage gestellt und unordentlich gelebt haben. Das greifen die weiteren Mahnungen auf. Andererseits ist es für uns auch tröstlich, wenn es irgendwo mal in der Gemeinde, und das kommt ja immer wieder mal vor, ein bisschen hakelt, ein bisschen rappelt, dann müssen wir nicht gleich in Panik verfallen. War in der Gemeinde Jesu immer schon so. Aber wir dürfen es dem Herrn bringen und gemeinsam daran arbeiten, dass es alles wieder in Ordnung kommt. Es gibt übrigens nicht, dass irgendjemand meint, er hört eine Nachtigall trapsen, irgendeinen aktuellen Anlass für diese Feststellungen. Ganz und gar nicht. Ich bin dankbar, dass wir seit geraumer Zeit in einer sehr großen Liebe und in einem großen Frieden miteinander leben dürfen und dass wir es erleben, dass der Herr schützend und bewahrend seine Hände auch in dieser Hinsicht um uns hält. Also, das Wort Gottes ist ohne konkreten Anlass. Es ist einfach die Predigt für den nächsten Sonntag, die ich auch drüben halten werde, und für den nächsten Sonntag ist es der ganz normale oder vorgesehene Predigttext. Und ich habe gedacht, der passt durchaus immer wieder mal rein, auch wenn es keine konkreten Anlässe gibt. Also es gibt keine Nachtigallen, die trapsen. Paulus wendet jetzt den Blick weg von den leidenden Brüdern auf die Fürsorge, die den Gemeindegliedern zukommen soll. Er nennt in Vers 14 drei Gruppen, die besonderer Begleitung bedürfen. Die Unordentlichen, die Kleinmütigen und die Schwachen. Jede dieser Gruppen soll individuell die ihr angemessene Behandlung erfahren. Es sind drei kurze Sätze. Die Unordentlichen weist zurecht, die Kleinmütigen tröstet, die Schwachen tragt. Paulus sagt nicht, die Unordentlichen, die Kleinmütigen, die Schwachen tragt. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob einer schwach, kleinmütig oder unordentlich ist. Und deshalb ist auch jeder individuell anders zu behandeln. Gottes Wort ist in diesen Dingen unglaublich differenziert. Ich zeige das noch an einem anderen Beispiel, das kennen wir auch. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Unser moderner Sozialstaat, man möchte fast sagen Asozialstaat, der auch den Faulen das Geld hinterher schiebt, hat in der Bibel keinen Anhalt. Es sollte aber für die, die unverschuldet in Not geraten sind, wirklich auch so viel da sein, dass es für ein anständiges Leben reicht. Also, die Bibel sagt nicht, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Denn es gibt Menschen, die würden gerne arbeiten, aber sie finden keinen Arbeitsplatz oder sie sind krank. Sie können nicht arbeiten. Gottes Wort unterscheidet also messerscharf zwischen nicht können und nicht wollen, zwischen Krankheit und Faulheit. Und diese sorgfältigen Unterscheidungen sind von großer Bedeutung für unseren Umgang miteinander in der Gemeinde und natürlich auch in der Seelsorge. Und übrigens ist ganz wichtig, jedes Begegnen, jeder Umgang miteinander hat seelsorgerliche Bedeutung, ist praktische Seelsorge. Wenn wir zum Beispiel sonntagmorgens auf den Parkplatz fahren, wir steigen aus dem Auto aus, dann können wir auf den anderen freundlich zugehen und sagen, das freut mich aber, dich zu sehen. Wie war denn deine Woche? Oder ich schlag mit mürrischem Blick die Autotür hinter mir zu und raunze den anderen an. Du hättest dein Auto auch einen Meter weiter wegparken können. Ich habe kaum die Tür richtig aufgekriegt. Beides ist Seelsorge. Wie gehe ich mit der Seele des anderen am Sonntagmorgen vor und nach dem Gottesdienst um? Erbaue ich sie oder trete ich hier eine rein? Jede Begegnung, jedes Wort hat seelsorgerliche Bedeutung. Paulus sagt als erstes, weist die Unordentlichen zurecht. Unordentlich heißt wörtlich ungezügelt, unbotmäßig. Da, wo eben die ordnenden, leitenden Zügel fehlen oder wo einer versucht, gegen die Zügelführung seine eigenen Wege zu gehen. Ganz wichtig, hier geht es nicht um Schwäche. Hier geht es um Eigenwillen und Disziplinlosigkeit. Zur Unordnung gehören deshalb auch Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Der Begriff, der hier steht, wurde zum Beispiel auch früher für Soldaten gebraucht, die sich unerlaubt aus der Schlachtordnung entfernt haben. Der Unordentliche handelt nicht aus Schwachheit oder mangelnder Erkenntnis. Er handelt aus bewusster Gleichgültigkeit oder sogar Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Und hier ist nicht in erster Linie Verständnis gefragt, sondern Korrektur. Verständnis oder auch christliche Gefühlsduselei an der falschen Stelle kann der Liederlichkeit Vorschub leisten. Und deshalb heißt es hier nicht, den Unordentlichen tragt, sondern den Unordentlichen weist zurecht. Zum Werk der Heiligung gehört auch die handfeste Korrektur. Anders ist es mit den Kleinmütigen. Wir haben ja gesagt, drei Gruppen, jedes soll eine ganz ihr entsprechende Behandlung erfahren. Die Kleinmütigen. Wörtlich sind das diejenigen, die eine kleine Seele haben. So könnte man es eigentlich übersetzen. Also solche, die seelisch geschwächt und angeschlagen sind. Sie bedürfen des Trostes. Da wird es schwierig. Denn Trösten, liebe Geschwister, als Seelsorger weiß man, wie schwer das ist. Wirklich trösten können, ist menschlich nahezu unmöglich. Zurechtweisen können wir alle. Interessant, gell? Das muss wohl kaum ein Mensch wirklich lernen, einen anderen zurechtweisen. Ob es nun mit viel oder weniger Feingefühl geht, hinkriegen tun wir das irgendwie alle. Aber trösten, aufrichten, ermutigen, das ist eine echte geistliche Kunst, die nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen kann. Da können wir nur den Herrn darum bitten, dass er uns dazu hilft. Und dabei ist diese Kunst heute so nötig wie kaum jemals zuvor. Seelische Belastungen nehmen extrem zu. Gelegentlich höre ich dazu die Aussage, aber wer Christ ist, der kann doch nicht depressiv sein, nicht seelisch kleinmütig. Stimmt das? Der Grundgedanke dieses Einwands ist richtig. Wir haben ja Jesus und in ihm allen Grund zur Freude und zur Hoffnung. Insoweit ist an diesem Einwand was Wahres dran, aber Dieser Einwand verkennt die vielfältigen Dimensionen und Wirklichkeiten des Lebens in dieser Welt. Das ist eben unser Problem, auch als Jesus-Nachfolger zum einen, dass wir unseren Blick nicht immer nur auf Jesus gerichtet haben. Und selbst wenn wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben, dann verschwinden damit ja die Probleme um uns her nicht automatisch. Dazu kommt, dass es krankhafte Depressionen gibt. Ich will darauf nicht im Detail eingehen, aber es gibt, das wissen wir, krankhafte Depressionen. Es gibt darüber hinaus so schwere Lebensabschnitte, dass sich unsere seelischen Kräfte verbrauchen. Ich selbst bin in meinem Leben mehrfach durch so schwere Wegstrecken gegangen, dass ich erlebt habe, was es heißt, wenn die Seele am Boden liegt. Eine so niedergedrückte Seele kann nicht noch die korrigierende Zurechtweisung gebrauchen. Wir machen den Kleinmütigen nicht stärker, indem wir ihn in den Hintern treten. Und deshalb sagt Gottes Wort nicht, den Kleinmütigen weist zurecht. Es sagt, den Kleinmütigen tröstet. Der Kleinmütige braucht Zuspruch und Ermunterung. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass alles seine Zeit und seinen Ort hat, mit wem wir es zu tun haben. Würden wir den Unordentlichen trösten, dann würden wir sein unordentliches Wesen verharmlosen und unterstützen. Den Unordentlichen müssen wir gelegentlich mal im übertragenen Sinne ins Kreuz treten, damit er sein Leben vor Gott in Ordnung bringt. Würden wir umgekehrt den Kleinmütigen zurechtweisen, dann würden wir ihn nur noch mehr niederdrücken. Der Kleinmütige leidet ja in der Regel ohnehin schon an seiner Schwäche. Gewiss sollen wir ihm immer wieder helfen, den Blick auf die Größe und die Treue Gottes zu richten, aber eben nicht vorwurfsvoll, sondern ermutigend. Der Kleinmütige braucht vor allem Verständnis und Mitgefühl. Als drittes nennt Paulus die Schwachen. Das sind die Schwachen und Kranken im ganz allgemeinen und umfassenden Sinn. Dazu gehören die körperlich Kranken. Den gleichen griechischen Begriff verwendet Paulus aber in Römer 14 auch für die Benennung der geistlich Schwachen. Diejenigen, die falsche Erkenntnisse haben. Konkret dort Römer 14 solche, die meinen, sie dürften bestimmte Dinge nicht essen oder sie müssten bestimmte Tage besonders achten. Paulus sagt, die irren sich. Sie machen sich ein Gewissen aus Sachen, wo sie sich kein Gewissen machen müssten. Aber sie tun's vor dem Herrn. Im Blick auf sie, wie auch auf die körperlich Kranken und Schwachen, lautet die Weisung des Wortes Gottes, den Schwachen tragt. In der Gemeinde Jesu herrscht eben nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Rücksichtnahme und die Fürsorge für die Schwachen. Der Schwache braucht Halt und Unterstützung. Wir sollen uns anbieten, damit der Schwache sich an uns hängen kann. Der Schwache hat ein Recht darauf, dass die Starken ihm den Arm reichen, ihn stützen und tragen. Den Schwachen tragt. Allerdings gilt auch hier zu unterscheiden. Vor vielen Jahren hatten wir in einer Gemeinde ein Seelsorgeseminar. An einem Abend hielt der Referent einen Vortrag über das Thema die Macht der Schwachen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über dieses Thema nachgedacht habt. Die Macht der Schwachen. Das ist ganz wichtig. Er handelt davon, dass Schwache ihre Schwachheit auch gezielt als Machtmittel einsetzen können. Sie können ihre Schwachheit einsetzen, um andere zu missbrauchen und andere nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Nach dem Motto, ich bin schwach, du musst Verständnis für mich haben. Ich kann mich einfach gehen lassen und hängen lassen, ich bin ja schwach. Und du musst Verständnis haben. Ich bin schwach, du musst mir helfen, ich kann alleine nicht. Und so laden sie anderen teilweise, es gilt nicht für alle Schwachen, aber es ist ein möglicher Missbrauch von Schwachheit, so laden sie anderen Arbeit auf, die sie trotz geringer Kräfte auch selbst erledigen könnten. Ich vermute, wenn ihr mal in eurem Umfeld, auch in euren Familien rumguckt, die Schwachen, da ist eine Neigung, manchmal, bei manchen da, in diese Richtung ihre Schwachheit einzusetzen. Ich dachte bei der Vorbereitung an unsere Lieblingstochter Sandra. Ihr wisst, wir haben nur eine, deshalb ist sie unsere unangefochtene Lieblingstochter. Wir gingen auch früher schon gern als Familie in die Berge zum Wandern. Und als sie klein war, war es immer das gleiche Spiel. Kaum waren wir aus dem Auto raus, Rucksack aufgeschnallt, Tür war noch gar nicht richtig ins Schloss gefallen, stand sie schon vor mir. Papa, trag. Bin doch so klein, ich bin doch so schwach. Papa, trag. Nichts da. Der Papa wusste, dass seine Lieblingstochter nicht schwach, sondern nur faul war. Dabei hatte sie eine Mordsausdauer. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, Papa, trag, sie hat es auf den ersten paar hundert Metern immer mal wieder probiert, lief sie sich ein, besonders wenn andere Kinder mit dabei waren. Und nach 10 Stunden, wir haben gestaunt, nach 10 Stunden und unzähligen Kilometern ging das immer noch munter und fröhlich voran. Sie lief und lief wie eine Schweizer Uhr. Die hatte Kraft und Ausdauer ohne Ende. Aber probiert hat sie es trotzdem. Papa, trag, wäre ja bequemer gewesen, gell? Wir lernen 2 Dinge draus. Erstens, manche Schwachheit ist nur eingebildet oder vorgetäuscht. Wir sehen zweitens den kräftigenden Segen geistlicher Gemeinschaft. Den kräftigenden Segen, den ermutigenden Segen geistlicher Gemeinschaft. Wo eine muntere Truppe fröhlicher Gotteskinder unterwegs ist, da reißt es auch den Schwachen mit. Da wird der Kleinmütige angesteckt von der Freude und dem Mut der anderen. Dass es jeden Tag auch bei uns so ist, darum dürfen und wollen wir beten und dem Herrn auch danken. Denn wenn wir beten, dann sollen wir zugleich auch danken, dass der Herr tut über alles Bitten und Verstehen hinaus und wir empfangen werden. Amen.